In der letzten Folge Still und Stark haben wir über viele wirksame Möglichkeiten gesprochen, als introvertierter Mensch den eigenen Akkustand zu schützen und nicht ständig durch Überstimulation komplett erschöpft zu sein. Dazu haben wir auch eine Coaching-Übung, den Energiekompass, mitgebracht, mit dem du fundiert überprüfen kannst, ob Energiegeber und Energiefresser bei dir aus dem Gleichgewicht geraten sind und wie du diese Balance nachhaltig wiederherstellen kannst. Wenn du diese Übung noch nicht hast, schau in jedem Fall nochmal in die Shownotes und lad sie dir herunter. Ich habe die auch diesmal wieder mit verlinkt. So, und wenn es um Energiemanagement geht, dann müssen wir natürlich unbedingt auch über erholsamen Schlaf reden. Und das machen wir heute. Schlafberaterin und Gesundheitscoachin Isabel Prophet ist heute bei mir. Und sie erklärt unter anderem, was wir tun können, wenn man abends schwer abschalten kann und welche Schlaftipps aus dem Internet wirklich etwas taugen. Viel Freude beim Anhören.
Hallo, vielen Dank.
Wir sprechen heute über Schlaf und ich stelle dir die allerwichtigste Frage zuerst. Wie hast du heute Nacht geschlafen?
Sehr gut, aber ein bisschen kurz. Wir hatten nämlich gestern Abend noch so eine Familiensituation mit einem kleinen Kind und einem kleinen Holzsplitter. Jeder, der mal ein Kind war, weiß, wie fies das ist. Und deshalb bin ich erstmal spät ins Bett gekommen. Und dann weiß man auch sehr schnell, so, das wird jetzt eher schwierig, weil der Körper ja sehr aktiviert ist. Und habe dann tatsächlich so zwischen 1 und 1/2 nochmal neu Anlauf genommen, bin nochmal runtergegangen, bin nochmal ins Bett gegangen, hatte mir meine Kopfhörer geholt, falls es gar nicht klappt, dass ich ein Hörbuch hören kann. Genau, abgeduscht, bin ins Bett gegangen und bin dann, glaube ich, mehr oder weniger sofort eingeschlafen. Das heißt, es war eine kurze Nacht. Ich habe aber, dadurch, dass es dann so wenig Zeit war, eigentlich super geschlafen.
Spannend. Ja, meine Nacht war auch ähnlich wie deine, allerdings aus ganz anderen Gründen. Aber lass uns noch mal ganz kurz zurückschwenken.
Ja.
Weil es ja auch hier speziell um das Thema introvertiert sein und Schlaf gehen soll. Hast du als Schlafberaterin die Erfahrung gemacht, dass introvertierte Menschen in dem Punkt besondere Herausforderungen haben, vielleicht im Vergleich zu Extravertierten?
Es gibt einen Faktor, der tatsächlich dafür spricht. Ich würde gerne einmal ein bisschen ausholen. Ich glaube, wenn man das mal googelt, findet man einige Artikel, gerade so im englischsprachigen Raum, die sagen, ja, Introversion und Schlafprobleme in irgendeiner Weise hängen zusammen. Und das Interessante daran ist aber, wenn man dann in die Studienlage guckt, stellt man fest, das sind die Studien, über die berichtet wird. Es gibt genauso in ähnlicher Qualität Studien, die einfach sagen, es gibt da keinen Zusammenhang.
Mhm.
Und aus wissenschaftlicher Perspektive ist das ein Warnsignal dafür, dass etwas anderes vorliegen könnte. Dass es also ein verbindendes Element gibt. Und jetzt, wenn wir schon über Persönlichkeitsmerkmale sprechen, liegt es ja nahe, dass wir vielleicht einfach beim Falschen sind. Introversion ist ja nicht Extraversion. Und die Faktoren von Extraversion, auf die man sich geeinigt hat, sind Herzlichkeit, Geselligkeit, Durchsetzungsfähigkeit, Aktivität, Erlebnishunger und Frohsinn. Das hat jetzt mit Gesundheit nicht so viel zu tun tatsächlich alles. Das klingt auch alles so ein bisschen so einseitig positiv ausgedrückt, als wäre Introversion etwas Negatives. Das ist in der Realität ja nicht so. Es ist eine Eigenschaft. Eine Eigenschaft, mit der man Menschen beschreiben kann, mit der man Verhalten und Erleben ein bisschen erklären kann. So, aber es gibt ja noch mehr Persönlichkeitsmerkmale und ein anderer, über den oft gesprochen wird, ist der Neurotizismus. Da sind wir also im Bereich von emotionaler Stabilität. Und das wird jetzt interessant, weil Faktoren von Neurotizismus sind Ängstlichkeit, Reizbarkeit, Depression, Impulsivität, Verletzlichkeit und soziale Befangenheit, aha. Wir haben hier also ein Element, das schon mal unterschiedlich zugeordnet werden kann. Wenn man das empirisch, also mit Zahlen, mit wissenschaftlicher Forschung betrachtet, sieht man, das gehört eher zum Neurotizismus als zur Introversion. So, was ist eine introvertierte Person? Sag du es uns. Was kennzeichnet eine introvertierte Person?
Ich finde das gut, dass du hier direkt diesen Unterschied aufzeigst, weil uns zeichnen ja verschiedene Merkmale aus. Mhm. Man ist so schnell dabei, du hast es selber gesagt, Introversion wird so als negativ manchmal irgendwie oder als nicht erstrebenswertes Persönlichkeitsmerkmal gesehen, dass man schon irgendwie alle möglichen anderen Sachen auch mit da drauf projiziert.
Genau so ist es.
Wobei wir es in Wirklichkeit bei der Introversion eigentlich erstmal nur damit zu tun haben, wie arbeitet mein Nervensystem, um Energie zu bekommen. Das ist es ganz platt ausgedrückt erstmal. Durch äußere Stimulation oder durch innere Stimulation. Das ist erstmal der Unterschied. Aber dann wird da ganz, ganz viel drauf projiziert. Ja, oh, ich grübel so viel und so weiter. Und natürlich, diese Faktoren können bei introvertierten Menschen auch auftreten. Ne? Also die introvertierte Menschen tendieren vielleicht dazu, mehr zu grübeln oder sich mehr Sorgen zu machen. Aber Das ist nicht, weil sie introvertiert sind, sondern weil sie noch andere Persönlichkeitsmerkmale haben.
Es gibt einen leichten, aber messbaren Zusammenhang zwischen Introversion und Neurotizismus. Das bedeutet, im Vergleich zur Gesamtbevölkerung haben Menschen, die eher introvertiert sind, auch eine größere Wahrscheinlichkeit, eher neurotizistisch zu sein. Dazu muss man aber auch wissen, Introversion, das habe ich ursprünglich von dir gelernt, ist nicht an oder aus, sondern ist eine ganz breite Skala und die meisten Menschen liegen einfach in der Mitte.
So. Genau.
Oder ungefähr in der Mitte. Das heißt, auch eine introvertierte Person kann irgendwo in einem sehr, sehr durchschnittlichen Bereich liegen und ganz, ganz vielen Menschen damit auch ähneln. So. Mhm. Du hast das Grübeln angesprochen. Grübelneigung kann jetzt, wenn man es ein bisschen weiter aufdröselt, natürlich auch als Persönlichkeitsmerkmal beschrieben werden, gehört dann aber nicht zur Introversion, sondern zum Neurotizismus. Grübeln ist eine Handlung. Grübeln ist etwas, das wir tun. Und auch wenn wir es nicht wollen, ist es etwas, das wir als Menschen aktiv machen. Und das bedeutet, total klasse, wir können es ändern. Es ist nicht einfach, aber Grübeln ist, wenn man es ganz hart sachlich betrachtet, nichts, das uns passiert. Es ist etwas, das wir tun. Es ist nichts, zu dem wir geboren wurden. Es kann sein, dass es durch eine erhöhte Reizbarkeit dazu kommen kann, über eine weite Kette von Erlebnissen, Erfahrungen, Sozialisierung, körperlichen Voraussetzungen. Kann es sein, dass ein Mensch eine erhöhte Grübelneigung hat? Das ist kein Schicksal. Diese Person kann trotzdem es anders lernen. Lernprozesse sind im Bereich der nicht körperlichen, nicht psychiatrisch begründeten Schlafstörungen die wahrscheinlichste Erklärung für Schlafschwierigkeiten. Das heißt, ich gehe ins Bett und meine Gewohnheit ist, hier kommt die Hölle. Ich schlafe nicht ein, ich wache wieder auf, mein Partner schnarcht, mein Kind weckt sich, schlimmer noch, mein Kind weckt mich. Es wird alles immer schlimmer und eigentlich, erstens, ich kann nicht einschlafen, zweitens, lohnt es sich gar nicht und morgen früh muss ich wieder raus und dann geht's mir schlecht. Das ist alltäglich für unfassbar viele Menschen. Man ist damit nicht alleine, aber es ist eben auch gelernt.
Ich würde an dieser Stelle erstmal gerne kurz festhalten wollen, okay, wenn ich sage, okay, ich habe Schlafprobleme, dann liegt es nicht daran, dass ich ein introvertierter Mensch bin, Nein. Sondern liegt es daran, dass vielleicht andere Faktoren und Persönlichkeitsanteile oder Eigenschaften von mir da eine Rolle spielen. Aber ich habe nicht Schlafprobleme, weil mein Temperament introvertiert ist. Ja, dann lass uns mal gucken, was können wir denn da machen?
Was können wir da machen? Okay, also wir haben gesagt, das ist ein gelernter Zusammenhang. Und das Erste, was ich mit den Menschen mache, also als allererstes hört mal zu, wir schauen uns das an, was passiert da eigentlich, wie ist auch die soziale Situation, wie ist das mit der Familie, lebt die Person vielleicht in einer Umgebung, wo es auch vielleicht aggressives Geschrei auf der Straße, großer Warnfaktor fürs Gehirn, logischerweise wachen wir auf. Oder wohnt die Person in einer eher ruhigen Gegend, wird aber wie gesagt nachts gestört, muss sich um Sachen kümmern, das absolute Hölle nachts. Man möchte das nicht. So, man muss aber vielleicht so. Das heißt, wir gucken erstmal uns die Situation an. Und wenn es weniger situative Faktoren sind, sondern eher Faktoren, die in der Person liegen, ist das Erste, was wir machen, wir verkürzen die Schlafzeit. Das ist ein bisschen gemein, es funktioniert aber sehr, sehr zuverlässig. Es ist eine seit sehr langer Zeit erprobtes Mittel, das angewandt wird. Die Person kommt später ins Bett und kriegt eine feste Aufwachzeit. Das heißt zum Beispiel bei jemandem, ich nehme mal ein fiktives Beispiel, Zeiten sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, ich greife mir ein Beispiel aus der Luft. Die Person möchte regulär um 7 Uhr aufstehen und abends geht sie dementsprechend immer um 10 ins Bett, hat aber Einschlafschwierigkeiten, hat Durchschlafschwierigkeiten. Dann würde ich jetzt sagen, wir probieren es mal mit Mitternacht. Und wenn das nicht reicht, würde ich sagen, wir probieren es mal mit 12:30.
Das heißt, du reduzierst die Schlafdauer von 9 auf 7 Stunden.
Die Liegezeit, ne? Das ist nicht die Schlafdauer. Wir gehen okay. Ja davon aus, dass die Person Einschlafschwierigkeiten hat von, sagen wir mal, 1,5, 2, 3 Stunden. Durchschlafschwierigkeiten hat, das heißt, die ist ja dann erstmal, der Leidensdruck bedeutet ja erstmal, irgendwas ist nicht so, wie es sein soll. In der Regel Müdigkeit, Unkonzentriertheit, Unfallneigung tagsüber. Genau, also ja, wir reduzieren erstmal ganz, ganz massiv und gucken mal, was passiert. Und das bedeutet dann auch erstmal kein Autofahren. Weil jemand, der nicht gut schläft, der kann nicht Autofahren. Das gilt nicht nur für Leute, die gerade was an ihrer Schlafstörung oder an ihren Schlafproblemen machen wollen, sondern das gilt für alle, die nicht gut schlafen. Es ist ein unglaublich großes Risiko im deutschen Straßenverkehr.
Wie reagieren die darauf?
Naja, eigentlich einsichtig. Weil, also natürlich ist das total doof, wenn du dein Kind vielleicht, keine Ahnung, 2-3 Kilometer durch die Stadt bringen musst zur Kita und du warst bisher immer die einzige Person, die das machen konnte und jetzt bist du keine Person mehr, die das machen kann. Dann ist das doof, aber das hat ja einen Sinn. Das ist eine ziemlich ernste Sache.
Was müssen für dich für Faktoren vorliegen, damit du sagst, nee, also in dem Zustand fährst du bitte nicht mehr Auto?
Regelmäßige Schlafdauer unter 6 Stunden.
Ah, okay. Oh, ich vermute mal, da fallen sehr viele Menschen drunter.
Ja, aber wenn wir ein sicheres Umfeld erstmal schaffen wollen und im Übrigen auch, wenn wir einen Druckfaktor für die Person rausnehmen wollen, dann ist zu sagen, du kannst nicht Auto fahren, wenn du nicht gut schläfst, ist eigentlich auch eine Erleichterung.
Mhm.
Weil dann muss es vielleicht der Partner übernehmen oder dann muss es vielleicht, ich weiß es nicht, ein anderes Kind, eine Familie aus der gleichen Kita mit übernehmen. Vielleicht muss man sich organisieren, aber diese Person kann in dem Moment nicht Auto fahren, weil das krankheitsbedingt nicht möglich ist.
Ich bin gerade überrascht. Also das ist tatsächlich ein Kniff oder ein Tool, mit dem ich jetzt tatsächlich erstmal gar nicht gerechnet habe, dass du sagst, okay, als erstes verkürzen wir tatsächlich erstmal die Schlafdauer. Gilt das nur für Einschlafstörungen oder auch für Durchschlafstörungen oder dass ich morgens gar nicht hochkomme? Spielt das eine Rolle, welche Art von Schlafproblem ich dabei habe?
Also bei Durchschlafstörungen ist man, also ne, hängt immer vom Einzelfall ab, aber bei Durchschlafstörungen ist man meistens eher im Bereich von Stress, Coping-Strategien, also Umgang mit Stress unterwegs. Oft kommt aber auch beides zusammen. Also eine Durchschlafstörung, die stressbedingt ist, kann zur Chronifizierung einer Einschlafstörung führen, weil, wie gesagt, das lohnt sich ja alles gar nicht mehr. Und dann steht so eine Angst vorm Schlafzimmer.
Ja, überhaupt finde ich, also mit dem Thema Schlaf können wir ja wirklich Bücher füllen, weil ohne diesen Schlaf sind wir einfach, also ich weiß gar nicht mehr, wer ich selber bin. Ich bin nur noch ein Schatten meiner selbst, wenn ich schlecht geschlafen habe. Und ich hatte gerade neulich so eine Situation, da hatte ich ein Coaching und für ein Coaching muss ich halt sehr präsent sein und das war auch kein einfaches Thema von meiner Coachie und natürlich habe ich genau den Tag vorher richtig mies geschlafen, ist ja klar, weil ich habe mir Gedanken gemacht, wie gehe ich richtig auf sie ein, das wird schwierig, ich muss voll da sein und alleine diese Gedankenschleifen da vorher haben natürlich dazu geführt, dass ich eine furchtbare Nacht hatte. Mhm. Und was ich mich jetzt einfach frage ist so, ja, was ist denn, wenn du so eine High-Performance-Situation hast auf der Arbeit, wichtiges Meeting, wichtiges Kundengespräch, keine Ahnung, Präsentation oder Vorstellungsgespräch? Und ich glaube, es kennen ganz viele, dass die Nacht vorher dann nicht so der Hit ist.
Ja.
Lieferst du dann eine schlechte Performance ab? Ich glaube, da haben ganz viele Angst vor. Also ich auf jeden Fall.
Darf ich einmal zurückfragen, wie es gelaufen ist?
Es ist gut gelaufen. Also gut genug, sagen wir es mal. Ne? Also ich habe keine großen Knirschereien oder so gemerkt. Aber es war einfach, also klar hätte ich mir gewünscht, ich wäre fitter gewesen. Aber ich glaube nicht, dass man das messbar belegen kann, dass ich jetzt irgendwie anders da als sonst war.
Stell dir mal vor, du bist in einer Bedrohungssituation in einem Wald abends und du musst weglaufen, du musst dich verstecken, du hast eine ganz hohe, erst schläfst du nicht ein, dann hast du eine ganz hohe Schlaffragmentierung, weil jedes Geräusch dich weckt. So, irgendwann in den Morgenstunden schläfst du mal für 3 Stunden, dann wachst du wieder auf. Die Bedrohungssituation ist nicht weg. So. Du bist körperlich aber fix und fertig, weil du schlecht geschlafen hast und du hast eine Stresssituation gehabt und jetzt bist du durch und du kannst nichts mehr machen, also wirst du gefressen und bist tot und kannst dich nicht mehr fortpflanzen. So. So läuft es nicht, sondern was passiert ist, auch am nächsten Tag stellt der Körper dir deine allerbesten Freunde zur Verfügung, die Stresshormone. Und die tragen dich da durch. So. Und natürlich wollen wir nicht, dass diese Stresshormone dauerhaft in dir arbeiten können, aber erstmal sind das deine allerbesten Freundinnen. Die fahren dein Immunsystem ein bisschen hoch. Die machen dich konzentriert, die machen dich fit, die machen dich wach, die machen dich eigentlich total super. Möglicherweise sogar bis hin zu einer besonderen Ausstrahlung.
Oh, okay.
Und dann knicken die Leute so ein. Und dann fahren sie so runter. Und nach dem Termin bist du dann einfach platt und es ist vorbei.
Ja.
Das ist auch gut, weil in dem Moment der Körper sagt, prima, Stressreaktion abgeschlossen, Problem erledigt, wir fahren uns runter, jetzt ist Erholungszeit. So, langfristiger Stress würde bedeuten, dass das nicht passieren wird. Das Arousal bleibt hoch, Schlafstörung bleibt hoch, Stressreaktion, Angstreaktion, Schrecken zum Beispiel Erschrecken ist ein ganz großes Warnsignal, dass da einfach so eine grundsätzlich stärkere Aktivität in bestimmten Gehirnbereichen, in der Amygdala, wer es schon mal gehört hat, vorherrscht. Das wollen wir nicht. Das fährt das Immunsystem runter mit sehr vielen negativen Effekten auf den Körper. Das heißt, erstmal eine schlaflose Nacht vor einem aufregenden Tag ist okay. Das schadet nicht. Das ist wirklich okay, da passiert nichts. Das heißt jetzt nicht, dass deine Aufregung umsonst war, denn die kriegt man ja nicht weg, also brauchen wir sie eigentlich auch gar nicht zu bewerten, die ist eben einfach da. Großer Tipp, ne? Etwas, das man in so einer Akutsituation nicht wegkriegt, muss man ja gar nicht bewerten. Das ist jetzt einfach so. Also mein Vorschlag wäre dann immer noch mal neu ansetzen mit dem ins Bett gehen. Kurz aufstehen. Du musst jetzt auch nicht bei gedämpftem Licht was lesen oder einen Tee trinken. Finger weg vom Tee, musst du nur aufs Klo. Überhaupt keine gute Idee. Aber vielleicht einfach noch mal das ins Bett gehen neu einleiten. Du investierst, da reden wir von 15 Minuten, ob du die nur wach liegst oder einfach deine ganzes Abendeinschlaf, deine Standards, muss kein Ritual sein. Einfach Standarddinge, die du abends machst. Noch mal abspulst, noch mal neu ins Bett gehst. Kann durchaus sein, dass das alles ist, was du brauchst. Dann lauschst du vielleicht nach außen. Ne? Also du bist in dem Moment in so einer Stresssituation oder in einer Erwartungssituation, ist man sehr stark im Kopf. Könnte aber aus dem Kopf rausgehen in den Körper. Da gibt es so verschiedene Techniken aus der Meditation. Also erstmal im Kopf noch das Noting. Oh, ein Gedanke. Also was ich zum Beispiel total gut kann, ist, ich denke mir irgendwelche fiktiven Szenarien aus, die mir Angst machen. Und dann rege ich mich total darüber auf. So, nichts davon ist irgendwie real. Ich hab es gerade erfunden. Man könnte einfach so eine ganze Staffel Stranger Things daraus drehen. Aber ich habe es mir ausgedacht. So, okay. Also liege ich da und sage mir, stopp, das hast du gerade erfunden. Das ist ein Gedanke. Es ist nicht die echte Welt. So, das Gefühl dazu ist Angst. Oh, ein Gefühl. Oh, ein Gedanke. Oh, oh. So. Dann gehen wir raus aus dem Kopf und gehen rein in den Körper, scannen einmal von oben durch. In der Meditationstechnik heißt das Bodyscan. Wie fühlt sich der Kopf an? Wie fühlt sich die Nase an? Wie fühlt sich das Kinn an? Wie ist die Kinnmuskulatur, die Kiefermuskulatur? Wie ist die Nackenmuskulatur? Wie sind die Schultern? Wie sind die Arme? Wie sind die Hände? Ganz langsam, noch langsamer als ich es jetzt gerade mache, gehen wir den ganzen Körper durch. Dann kommen wir an einem Ort an, den kein Mensch mehr irgendwie in seinem Bewusstsein hat, in den Zehen. So, alle, die das gerade hören, wie fühlen sich eigentlich eure Zehen gerade an? Wann habt ihr sie zuletzt gespürt? Irgendwann letzte Woche? Ist normal. Aber dann kann man das einmal so wahrnehmen. Dann kann man einmal gucken, ob man überhaupt am Ende ankommt oder vielleicht längst eingeschlafen ist. Das heißt, wir gehen aus dem Kopf in den Körper. So, jetzt haben wir aber vielleicht eine Person, die ganz stark im Monitoring ist. Die hat vielleicht eine entzündete Schulter, hat vielleicht ein bisschen Knieprobleme, hat vielleicht auch gerade einen etwas höheren Puls als ihr Liebes. So, die bringen wir nicht in ihren Körper. Das wäre ja nicht gut.
Meinst du mit Monitoring starke Selbstbeobachtung?
Genau, ja genau, Selbstbeobachtung, genau. So, die bringen wir nicht in den Körper, die bringen wir nach draußen. Dann machen wir das Fenster auf, wenn es nicht schon auf ist und lauschen mal, was draußen ist. Sind da vielleicht ein paar nachtaktive Vögel? Die Person soll raus aus dem Kopf. Wo bringen wir die hin? Vielleicht in das Spüren der Bettdecke zum Beispiel. Mhm. Und dann ist zumindest erstmal das Rumliegen nicht mehr so unangenehm. Das ist auch schon mal viel wert.
Du hast gerade schon sehr viele interessante und gute Sachen gesagt, die ich auch aus meiner eigenen Erfahrung übrigens bestätigen kann. Also das Noting funktioniert sehr, sehr gut. Ja. Gerade wenn man so judgy ist, wie ich vorhin auch, dann ärgere ich mich über mich selbst, ne, dass ich das eigentlich hätte besser wissen müssen. Und das Noting ist ja genau das Gegenmittel dafür. Das ist ja wirklich, ich nehme das einfach nur wahr. Aha, okay, da ist ein Gedanke. Na gut, weiter geht's.
Ich möchte dazu noch was vorschlagen, wenn ich darf. Die nachträgliche Neubewertung von Entscheidungen. Also zum Beispiel jeder Mensch kriegt Schlafprobleme aufgrund von Alkohol. Alle Menschen. So, wenn ich das weiß, werde ich sehr schnell das auch natürlich wirklich sehr stark beobachten können. Also man schläft vielleicht ein bisschen schneller ein, das ist eine leichte Sedierung, man schläft fürchterlich schlecht. Das kann ich mir jetzt vorwerfen am Morgen nach einer Party, wenn ich um 4 Uhr nachts aufwache und weiß, Mist, das war's für heute Nacht. Oder ich kann sagen, ja gut, ich war jetzt halt auf der Party. Ich habe das jetzt halt getrunken. So, und dann kann man halt gucken, okay, ich habe dauerhaft Schlafschwierigkeiten. Ich höre vielleicht erstmal für eine ganze Weile auf, Alkohol zu trinken. Da reden wir auch von den kleinen Mengen, weil auch die kleinen Mengen über die Regelmäßigkeit wiederum bestimmte Prozesse im Gehirn, die für die Beruhigung oder die Erregung zuständig sind, also GABA und Glutamat, um es mal beim Namen zu nennen, ganz stark beeinflussen.
Gibt's gibt's so Sachen, wo du sagst, das sind gute Rituale, das sind gute Sachen, wenn du dir die in dein Leben holst, macht das total Sinn. Weil wir haben jetzt über Sachen gesprochen, die man besser nicht tut. Aber das Internet ist voll von diesen typischen Listicles, weißt du, so 10 Dinge, die verhindern, dass du gut schläfst, oder 10 Dinge, die du unbedingt machen musst, um besser zu schlafen. Mhm. Was würdest du als Schlafexpertin sagen? Was davon ist richtig gut? Was davon lohnt sich? Und was davon ist totaler Quatsch?
Die meisten Sachen, die da stehen, stimmen. Mhm. Also das sind ja auch oft, die schreiben alle ja mehr oder weniger voneinander ab, das ist auch fein. Die meisten Dinge, die da stehen, kühler Raum, Dunkelheit, das passt schon alles. Ob man jetzt irgendwie den gerade auf TikTok beworbenen so und so Cocktail braucht, ich weiß nicht mehr, was es war, wo dann aber nur so kleine Dosen von irgendeinem Wirkstoff drin sind, dass man sagen kann, das kommt nirgendwo an. Du hast ein funktionierendes Verdauungssystem. Das, was in diesem Getränk in winzig kleinen Dosen drin ist, wird nirgendwo ankommen. Das macht jetzt keinen Sinn. Da würde ich eher sagen, nichts trinken, damit man nicht aufwacht oder auch keine Sorge davor entwickelt. Aber grundsätzlich Dinge, die gut sind, wir gehen mal so den Tag durch. Wir fangen morgens an. Das ist viel besser.
Oh, okay. Das heißt, bei dir geht gutes Schlafen schon am Morgen los.
Ja, und zwar jeden Tag. 7 Tage die Woche oder vielleicht 6. Den Samstag kann man so ein bisschen ausklammern. Aber wenn man zum Beispiel auch in der Nacht zum Montag eher Einschlafschwierigkeiten hat, dann lohnt es sich schon, Sonntag die gleiche Aufstehzeit zu haben wie Montag, weil man dann nämlich zur gleichen Zeit auch, wie man es möchte, müde wird. So am Tag, so vielleicht am frühen Nachmittag mal eine Ruhephase einführen, sagen wir, das muss gar nicht lange sein. 5 Minuten sehr ruhig, 20 Minuten ein bisschen zur Ruhe kommen. Außerhalb von, ich esse jetzt und danach laufe ich nochmal mit meinem Kaffee eine Runde um Block. Total fein, mach das alles. Aber wirkliches zur Ruhe kommen, das auch so ein Arousal, also ein Erregungszustand beenden soll, ist dann tatsächlich nochmal ein bisschen mehr. Also vielleicht einen ruhigen Ort suchen, einmal die Atmung hören und spüren, einmal gucken, kann ich mich jetzt gerade beruhigen? Das wirkt extrem, weil wir in dem Moment tagsüber ohne Einschlafdruck das üben, was abends funktionieren soll. Das abends zu üben bringt genau gar nichts, denn dann hat es ja das Ziel, ich will einschlafen, was wiederum eine Erregung auslöst. Keine Chance.
Okay, das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, je öfter es mir schon tagsüber gelingt, meinen Stresszyklus zu durchbrechen, desto besser wird es mir am Abend gehen und desto besser wird mein Schlaf sein.
Genau so ist es, ja.
Ja, das stimmt. Das ist so, wir gucken, oh, ich schlaf schlecht und dann guckst du halt nur in die eine Ecke, okay, was kann ich machen und ich kaufe mir noch dieses Mittelchen und keine Ahnung, Melatonin-Gummibärchen oder was, ich weiß nicht, was da alles gibt oder so. Und du guckst halt natürlich nur auf diesen Abend dann, was mache ich da falsch und was kann ich da ändern und ne, was habe ich da für Möglichkeiten und du kommst jetzt und sagst, nee, guck doch mal bitte den ganzen Tag, was du machst und wie gestresst du da bist und welche Pausen du machst.
Wie kann man langsam so einen Sinkflug antreten? Wann mache ich was? Wann esse ich? Okay, ich habe ein Einschlafproblem, ich habe ein Problem mit nachts aufwachen. Ich esse vielleicht mal meine letzte Mahlzeit zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr. Auch wenn das eigentlich gar nicht passt, suche ich mir einen Weg, wie das doch passt. Für mich heißt es zum Beispiel, dass ich ganz oft vor meiner Tochter zu Abend esse, weil die einfach noch draußen spielt. Ich aber nicht so spät essen möchte. Essen wir nicht zusammen. Ich sitze später trotzdem bei ihr. Aber ich passe eben auch meinen Abendablauf ein bisschen an meine Bedürfnisse an. So. Und dann gucke ich, was kann ich machen? Wann schaue ich zum letzten Mal in meine Mails? Vielleicht nicht mehr um 9, wenn das Kind im Bett ist, sondern um 7:30, bevor ich mit allem anfange, zum Beispiel. Wann lese ich? Wann dusche ich? Wann räume ich auf? Wenn nicht das für mich ein total stressiger Akt ist, mache ich das vielleicht lieber ein bisschen früher. Wenn das etwas ist, das mir am Ende des Tages ein Gefühl von Ruhe, von ich habe was erledigt, ich bin selbstwirksam, ne? Das sowohl ein Gefühl von Selbstwirksamkeit als auch die Kontrollüberzeugung gibt, dann mache ich das vielleicht vorm Schlafen gehen. 3 Minuten. Du hast einfach nochmal was Schönes getan, zum Beispiel.
Ich habe noch eine andere ganz interessante Frage. Und zwar spricht man ja ganz oft, also im Zusammenhang mit Schlaf, über Chronotypen, ne? Eulen und Lerchen. Und ich hatte ein anderes Interview von dir gehört und da hast du über sozialen Jetlag gesprochen. Und das hat mich so interessiert und deswegen wollte ich dir die Frage auch nochmal stellen, was genau ist das und
ja,
wie sind da die Auswirkungen? Was kann ich da in die Hand nehmen und steuern?
Sozialer Jetlag bedeutet erstmal, dass die eigene Nacht oder die eigene Schlafzeit nicht zu den Anforderungen des Lebens passt. Das heißt,
also so als Beispiel, ich bin eher so ein Spätaufsteher-Typ, aber mein Job erfordert von mir jeden Morgen um 7 auf der Matte zu stehen.
Genau.
Das wäre so ein Klassiker, wo du sagst, okay, so, ich habe sozialen Jetlag, weil das passt einfach gar nicht zu meiner eigenen inneren Uhr.
Ja, oder zum Beispiel auch die Nacht von Sonntag auf Montag, die ich eben schon erwähnt habe. Du schläfst Sonntag ganz, ganz lange aus. Du kommst Sonntagabend nicht ins Bett, weil du bist nicht müde. Der Körper stellt das, was du brauchst, nämlich das Adenosin, das ist der Taktgeber. Es ist ein Spaltprodukt der Energiegewinnung am Tag. Noch nicht im ausreichenden Maße zur Verfügung. Du wirst nicht müde, du schläfst nicht ein. Du kriegst weniger Schlaf, montagmorgens musst du raus, sozialer Jetlag. Diese Chronotypen sind erstmal nur Zahlen. Und dann kommt aber der nächste Punkt. Chronotypen werden mit 8 Stunden Schlafdauer berechnet. Das ist falsch. Die durchschnittliche gesunde Schlafdauer liegt näher bei 7 Stunden. Irgendwo zwischen 7 und 7,5, näher bei 7 Stunden. Natürlich gibt's auch Abweichungen. Aber wenn wir von 8 Stunden ausgehen, dann gehen wir erstmal von jemandem aus, der eher ein bisschen mehr schläft. Wenn wir aber das machen und wenn wir dann aber zurückgucken auf unsere Annahme, wer ist jetzt ein Spättyp, dann rutschen alle diese Spättypen eigentlich eine ganze Stunde nach vorne, einfach nur dadurch, dass die Grundannahme von 8 Stunden falsch ist. So, was will ich damit sagen? So ernst sollte man den Chronotyp nicht nehmen. Mhm. Viele Leute schlafen sehr durchschnittlich. Wenn ich das Gefühl habe, es entsteht ein soziales Problem, wie du es eingangs erwähnt hast, zum Beispiel mit deiner Arbeit, kann ich gucken, dass ich das langsam nach vorne verlege. Langsam heißt so viel wie vielleicht 5 Minuten am Tag.
Okay, das geht.
Reguliert nicht übers Ausschlafen, sondern reguliert über die Aufwachzeit. Sprich, ich stelle mir einen Wecker und ich stehe dann auf. Das ist nicht so leicht. Aber was willst du machen, wenn du nun mal diese Anforderungen hast? Sagen wir, du bist eine Schülerin oder du bist jemand, der wirklich eine fixe Arbeitszeit hat. So, das kann bedeuten, wenn du ein extremer Chronotyp bist, das sind ja nicht so viele, ne? Da sind wir so im Bereich von 25-30%, die in dem Sinne sozial abweichende Schlafzeiten haben. Wenn ich dazu gehöre, muss ich ja für mein eigenes Wohlbefinden was machen.
Ja, okay, also das geht. Gut, das Wissen hätte ich vor 10 Jahren ganz dringend gebraucht.
Das heißt, es geht. Das ist so ein bisschen die einzige Möglichkeit, die du hast. Und das ist die Strategie, die funktioniert. Also feste Aufwachzeiten langsam nach vorne verlegen, Schlaf ein bisschen komprimieren. Das heißt, einen leichten Schlafentzug erzeugen, damit man einschläft, damit keine Schlafstörung entsteht, weil man zu früh im Bett liegt und sich denkt, ich bin zu blöd zum Einschlafen. Du bist nicht zu blöd zum Einschlafen. Du bist ein anderer Chronotyp. Du hast aber die Anforderungen unserer Gesellschaft. Die kriegen wir nicht weg. Was können wir tun? Wir entwerfen eine Strategie und die besteht eben darin, dass wir dich ganz langsam nach vorne verlegen. Und dann muss man aber auch damit leben, dass das ein bisschen dauert. Das ist so.
Du hast 5 Minuten Häppchen gesagt, ne?
Ich kann es auch 10 oder 15 nehmen, wie es dir passt, wie es auch funktioniert. Wenn du das Gefühl hast, okay, ich bin gerade auf einem guten Weg oder zum Beispiel auch der Sommer kommt, es wird jeden Morgen ein bisschen heller. Probier doch mal sowas aus, wie du verlegst dich im Rahmen der Sonnenaufgangszeit vor. Mhm. Warum nicht? Warum nicht einfach jeden Tag den Wecker auf die Sonnenaufgangszeit legen, solange bis die zu früh wird? Irgendwann macht es keinen Sinn mehr. Aber sagen wir so von März, dann kommt eh erstmal die Zeitumstellung. Ins Frühjahr hinein kann man doch schauen, ob einen der Sonnenaufgang so ein bisschen mitnimmt. Hat auch den Vorteil, dass man dann früh morgens vielleicht schon mal die Rollos hochfahren kann. Es ist draußen, wenn es Tag ist, heller als drinnen. Und dieses Licht brauchen die Augen, um den Rest von Melatonin abzubauen und dann in den Tag zu starten. Und dann wird nicht mehr das Melatonin hergestellt, sondern das Serotonin. Man kommt in den Tag, mir scheint in diesem Moment die Sonne ins Gesicht, weil eine Wolke vorbeigezogen ist. Und das macht uns wach. Und das hilft auch Chronotypen sehr, weil das Tageslicht ja auch für sie gilt. Das beeinflusst auch ihre Hormonproduktion.
Eine andere Frage, die sich dann ja auch jetzt förmlich aufdrängt, ist, kann ich denn, wenn ich Schwierigkeiten habe, meinen Schlaf am Wochenende nachholen?
Bisschen.
Also ich glaube, viele kennen das, ne? Die Woche laugt uns total aus, wir schlafen nicht gut und dann stehen die ganzen Hoffnungen aufs Wochenende. Mhm.
Ein bisschen, aber nicht in dem, also sagen wir, du hast ein Schlafdefizit von 1 Stunde pro Tag. Dann hast du unter der Woche 5, wahrscheinlich sind es 6, weil Montag war es noch ein bisschen schwieriger mit dem Einschlafen. dann schläfst du nicht 6 Stunden mehr am Wochenende. So funktioniert die Welt ja nicht. Also allein schon derzeit, weil alle, die Kinder haben, wissen, dass Kinder am Wochenende früher aufwachen als unter der Woche. Keine Ahnung, wie die das machen. Wirst du irgendwann aufstehen müssen, kann sehr gut sein, dass dein Körper dich auch zu einer annähernd regulären Zeit weckt. Du bist fast vielleicht ein leichtes Schlafdefizit, dann schläfst du 1 Stunde länger, dann bist du immer noch im Defizit. Das heißt, ein ganz kleines bisschen ja, aber wenn du dann Samstag und Sonntag ausschläfst, wie gesagt, wirst du abends später müde. Das ist ein körperlicher Prozess. Der soll so sein. Das ist kein Fehler, der in der Person liegt, sondern der Körper produziert Energie. Das Abbauprodukt dieser Energie gehört zu den Einschlaffaktoren. Dein Tag war zu kurz, du wirst nicht müde. Das ist so. Da gibt's keinen, das ist kein Fehler, das kann man nicht wegmeditieren, das kriegst du nicht raus.
Okay, das heißt, ich muss grundsätzlich einfach schauen, dass ich im normalen Alltag besser für mich sorge. Ab wann würdest du mich zum Arzt schicken?
Sofort. Sofort. In fast allen Schlafstörungsbereichen würde man erst mal gucken, ob es körperliche Ursachen gibt. Also vielleicht zum Beispiel mal Entzündungswerte checken lassen. Ist einmal auch, also die Hausärzte und Hausärzte in Deutschland haben die sogenannte Lotsenfunktion. Das heißt, die können dir auch sagen, ganz ehrlich, sie gehen mal bitte zur psychologischen Diagnostik und schauen mal, ob da was ist. Beziehungsweise gerade die Jüngeren haben möglicherweise auch die Qualifikation zu sagen, wir haben hier einen deutlichen Verdacht auf X und X lassen wir jetzt einmal feststellen. Aber übrigens, viele Menschen haben das schon mal gemacht. Also haben das schon mal angesprochen. Dann kommen so Sachen wie, ich nehme jeden Abend ein leichtes Antidepressivum, dann frage ich so ein bisschen nach und dann ist es irgendwann gar nicht mehr so leicht. Oder dann gibt's natürlich auch diese aufgeräumten Fälle, die sagen, in extremen Situationen nehme ich mal ein paar Tropfen und das hilft mir, aber ich weiß um die Problematik, nämlich dass Schlafmittel leider die Schlafqualität so dermaßen verschlechtern und so dermaßen zu einem Lernprozess führen, nämlich der Schlaf wird an dieses Mittel gebunden, dass da ganz neue Probleme draus entstehen.
Was mir jetzt gerade noch einfiel beim Thema Arbeit, würdest du auch sagen, dass das Thema Schlaf auch so ein bisschen in den Verantwortungsbereich gehört von Arbeitgebern, wo du sagst, okay, wir müssten eigentlich mehr Ruheräume haben. Mhm. Es müsste eigentlich ganz normal sein, sich einfach mal kurz für 10 Minuten zu einem Powernap hinzulegen oder sich mal Kopfhörer aufzusetzen und die Augen zu schließen?
Teils, teils. Also du hast zuerst gefragt, ob es in den Verantwortungsbereich gehört. Ich würde sagen, es gehört ganz klar in den Interessensbereich von Arbeitgebenden, aufgrund der erhöhten Neigung zu Fehlern und Unfällen, aufgrund der deutlich erhöhten Infektneigung, also auch ne, Entzündungsprozesse und Schlaf zum Beispiel sind 2 Dinge, die sich gegenseitig bedingen. Das eine verschärft das andere verschärft das eine. Beides führt dazu, dass die Menschen öfter krank werden. Dass sie krank werden, wollen wir nicht, weil dann fühlen sie sich nicht gut, sind nicht da, stecken andere Leute an. Erst stecken sie andere Leute an, dann sind sie nicht da. All das wollen wir nicht. Also Schlaf gehört in das Interessensgebiet von Unternehmen ganz stark rein. Du hast nach Powernaps gefragt. Als Schlafberaterin sage ich, macht bitte keine Powernaps.
Nee.
Wenn ihr schlafgesunde Menschen seid, macht eure Powernaps, ist mir egal, betrifft mich nicht. Wer ein Schlafproblem hat, das vor allem sich im Bereich von Einschlafstörungen abspielt, da passiert was ganz, ganz Blödes, wenn man ein Powernap macht. Nämlich, ich habe vorhin schon das Adenosin angesprochen, das Spaltprodukt, das entsteht, wenn wir am Tag Menschen sind. Einfach vor uns hin menscheln, entsteht dieses Spaltprodukt die ganze Zeit, während ich hier den Podcast aufzeichne und ich mit den Armen wedle und rede und denke, das passiert die ganze Zeit, denn das ist ein Energieabbauprodukt. Dieses Energieabbauprodukt macht uns abends müde. In dem Moment, in dem wir einschlafen, fällt das so von so einer Klippe, so bzzzt, und geht runter. Das heißt, wir verlieren ganz, ganz viel von unserer Einschlafchance, von dem, was uns körperlich abends müde macht, wenn wir so ein Powernap halten. Wenn das jetzt um 12 Uhr ist, na, wird es in der Regel nicht sein wegen der Cortisolproduktion. Aber wenn es jetzt am frühen Nachmittag ist, ist das vielleicht noch okay. Bei einer schlafgestörten Person würde ich jetzt sagen, mach das bitte nicht. Bei einer Person, die vielleicht aufgrund von Sorgearbeit, ein Angehöriger oder ein Kind, nicht genug Schlaf bekommt, würde man eher sagen, ja. Denn die Person wird wahrscheinlich auch abends sehr gut einschlafen können. Wahrscheinlich, ist nicht gesagt, kann sein. Wenn die Angst dazu kommt, dass der Schlaf unterbrochen wird, kann das Gegenteil eintreten. Einzelfälle, ne? Tendenziell aber nein. keine Powernaps. Powernaps machen zu wach.
Mhm.
Und Ruheräume, ja klar, wenn sie der Person die Möglichkeit geben, so ein bisschen zum Beispiel reizärmer zu arbeiten, dann ist das super. Oder auch, du hast eben die Kopfhörer angesprochen, mal die Augen schließen. Ey, jahrzehntelang waren Raucherpausen akzeptiert und jetzt soll es irgendwie ein Problem sein, mal die Augen zu schließen und durchzuatmen. Da stimmt so im Verhältnis irgendwas nicht.
Ja, sehe ich genauso.
Da können wir, glaube ich, sagen, lass uns bitte mal drüber reden und darauf einigen, dass eine Person die Kopfhörer auf hat und nichts macht, vielleicht mit geschlossenen Augen, vielleicht aber auch mit offenen Augen, wie auch immer, einfach mal für einen Moment nicht gestört wird. Bei einem Raucher hätte man den Respekt ja wahrscheinlich auch. Also wo ist der Respekt für Menschen, die gerade mal eine Minute Ruhe brauchen? Damit, wir sind immer noch im Bereich Arbeit unterwegs, ihre Leistungsfähigkeit erhöhen.
Mhm. Sollte man sowas ansprechen im Kollegium?
Ja, bitte. Bitte auf jeden Fall machen. Es ist gerade so ein Trend, es wird mehr, dass Unternehmen das auch zum Thema machen. Und gleichzeitig, wenn man von solchen Trends spricht, spricht man aber leider nicht von der Masse der Unternehmen, sondern von einfach von Firmen, die das sehr prominent und sehr laut tun und das ist klasse. Aber die Masse von Menschen in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern, Bus und Bahn, wie auch immer, reden nie darüber, nie. Und es ist ein Tabu und es ist ein Problem. Also wenn dein Job auf Leistungsfähigkeit beruht und du aber gleichzeitig nicht über etwas so Leistungseinschränkendes reden kannst, denn damit würdest du ja deine Leistungsfähigkeit in Frage stellen, Klammer auf, tun die Fakten auch schon, Klammer zu, aber ihr könnt halt auch nicht drüber reden, cool. Ja, drüber reden, auf jeden Fall. Also die Menschen, die dafür sehr stark sensibilisiert sind, sind ja die Jüngeren, die aber vielleicht noch nicht so in der Position sind, da auch Kulturwandel einzuleiten. Also sucht man sich vielleicht Verbündete, vielleicht auch bei etablierteren Leuten, weil man ist nicht alleine. Also ein Fünftel bis ein Drittel der Menschen schläft sehr regelmäßig schlecht. Du kannst also davon ausgehen, wenn du so um dich herum guckst und du arbeitest mit 10 Menschen zusammen, du findest die Betroffenen. Dann redest du mal mit denen und sagst, ich schlafe so oft so schlecht. Ich möchte abends nach 19 Uhr einfach nicht mehr erreichbar sein. Das würde mir so viel bringen, wenn ich mich darauf verlassen könnte, dass da nichts mehr kommt und nicht immer Angst haben müsste, dass noch was kommt. Und was ist es jetzt? Random Beispiel, ne? Aber erstmal Verbündete suchen und gucken, kann man das Thema so ein bisschen hier reinholen? So. Also interne Kommunikation ist ja ein Thema. Kann ich das in mein IK-Team geben und sagen, könnt ihr mal bitte im Rahmen der Betriebsgesundheitsförderung euch mit dem Thema Schlaf befassen und ab und zu mal was dazu schreiben. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Hurra schreien, weil die es total super finden, ist sehr, sehr groß. Weil auch im IK-Team sind Schlaflose. Und wenn es dann ein Unternehmen ist, wo man da direkt für verurteilt wird, auf Wiedersehen.
Erzähl noch mal kurz, wenn ich jetzt in so ein Schlafcoaching mit dir komme.
Ich höre erst mal zu und dann höre ich mir das an und dann merkt man schon so ein bisschen, wo gab es vielleicht Verstärker? In der Biografie, gibt es einen auslösenden Faktor oder gibt es ihn einfach nicht? Ist es vielleicht so, dass eine bestimmte Lernerfahrung im jugendlichen Alter nicht gemacht wurden und jetzt ein bisschen nachgeholt werden müssen? Und im Laufe dieses Gesprächs worüber wir vorhin gesprochen haben, ich achte sehr darauf, gibt es Hinweise, dass da irgendwas Medizinisches oder Psychiatrisches mitschwingt? Und dann gibt es eine... Ja, es gibt eine Strategie und dann werden Sachen ausprobiert. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Anders als es oft dargestellt wird, wie gesagt, Schlaftipps im Internet sind großartig, aber anders als es oft dargestellt wird, ist es nicht so, dass A zu B führt. Es ist nicht so, dass ein Lavendelbusch vorm Fenster zum Schlaf führt. Aber wir können ja mal gucken, was funktioniert. Und es ist, möglicherweise ist die Einrichtung des Schlafzimmers ein Thema. Das ist auch total interessant, dass du es ansprichst, weil mir auch Leute sagen, darüber möchte ich eigentlich eher nicht reden. Und dann sage ich, ja, wir werden irgendwann im Laufe des Prozesses aber wahrscheinlich auf dein Schlafzimmer zu sprechen kommen. Sagen wir, da steht ein Arbeitsplatz drin. Wessen Arbeitsplatz ist es? Ist es der Arbeitsplatz der Person, die schlechter schläft? Vielleicht sollte dann der andere dort arbeiten. Oder kriegt man das vielleicht raus? Was steht da noch? Ist das ein schöner Raum? Ist das der Raum, wo auch die Schmutzwäsche gelagert wird? Und das spielt eine Rolle. Da kann man mit sehr wenig Einsatz auch einen Einflussfaktor schaffen. Das ist aber nicht der Faktor, der zur Schlaflosigkeit führt, sondern das ist etwas, das wir tun, damit die Gewöhnung, Bett ist Schlafort, wieder ein bisschen stärker wird. Und dann werden Sachen ausprobiert. Wie gesagt, ein bisschen Schlafrestriktion, Schlafkompression, dass wir die Schlafzeit erstmal verkürzen, die Liegezeit und gucken, was bringt das. Wir gucken, was kann sich im Alltag ändern und wir arbeiten auch an der Akzeptanz. Und das löst sehr viel Druck. Also es ist okay, nicht belastbar zu sein. Es ist plötzlich okay, reizbar zu sein. Es ist okay, unkonzentriert zu sein. Schreckhaft, was auch immer da kommt. Ein schlechtes Immunsystem zu haben, es ist eine Folge einer Krankheit. Und auf Basis dieser Akzeptanz machen wir dann weiter mit, wie kann der Alltag so umgestaltet werden?
Ja, ich kann mir das auch richtig vorstellen, wie erhellend das sein muss, weil du hast mich jetzt im Interview schon mit sehr vielen interessanten Gedanken überrascht, wo ich einfach selber gar nicht drauf gekommen wäre, da hinzugucken. Was ich jetzt persönlich für mich mitnehme, ist einfach dieser Gedanke, okay, ich muss mich gar nicht unter Druck setzen oder schlecht fühlen, wenn ich gerade vor so wichtigen Terminen und Ereignissen nicht gut schlafe. Es wird sich nicht sofort ganz schrecklich auf meine Performance auswirken. Also ich muss mir da nicht übermäßig viele Gedanken machen, sondern ich nehme das so hin und das passt.
Und dein Körper tut, was er soll. Das ist okay. Das soll so sein. Das ist eine menschliche Funktion.
Zwei Dinge kannst du jetzt tun. Erstens, wenn du dich hier wiedererkannt hast, dann schau dir an, was Isabel für dich tun kann. Ich habe dir ihre Angebote in den Shownotes verlinkt. Und die zweite Sache, die du tun kannst, ist, lade dir unseren Energiekompass herunter. Mit ihm kannst du eine umfangreiche Bestandsaufnahme machen und herausfinden, welche Faktoren tragen dazu bei, dass meine Energiebilanz gerade nicht im Balance ist und wo kann ich gezielt ansetzen, um das zu verändern. Den Energiekompass habe ich dir natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Wir hören uns hier im April wieder. Dann wird unser Fokusthema Netzwerken sein, wie du dir auf deine ruhige, authentische Art ein Netzwerk an Unterstützerinnen und Unterstützern im Beruf aufbaust und es pflegst. Abonnier unseren Podcast, um diese Folgen nicht zu verpassen und bis dahin, bleib still und stark.